Guten Morgen, ich freue mich, heute mal wieder bei euch zu sein und ich habe ein paar ziemlich große Lebensthemen für euch heute Morgen mitgebracht, denn ich denke, es lohnt sich, wenn man sich über diese großen Themen Gedanken macht. Ich lese ganz gerne Nachrichten und es ist immer wieder einmal spannend, wenn man so die Diskussionen in den Medien verfolgt, wie diese großen Lebensthemen da diskutiert werden. Und auch wenn die meisten von diesen Themen gar nicht so einfach zu beantworten sind, merke ich doch, wie mir diese Themen ganz konkret in meinem Alltag begegnen. Zum Beispiel, mein Müsli hat mittlerweile die Nutri-Score-Kennzeichnung. Und so werde ich schon jeden Morgen daran erinnert, wie ungesund ich mich eigentlich ernähre. Und dass Joghurt mit Haferflocken wahrscheinlich die bessere Alternative zu meinem Schoko-Karamell-Crunch-Müsli wäre. Jeden Morgen vor dem ersten Kaffee schon das Thema. Oder wenn ich an der Tankstelle stehe und wenn ich sehe, wie langsam sich die Literanzeige im Gegensatz zur Frankenanzeige bewegt, das motiviert mich jedes Mal ungemein, noch mehr zu Fuß zu gehen. Und nebenbei als praktischen Nebeneffekt auch noch meinen CO2-Fußabdruck zu verringern. Auch die Benutzung vom Grüngutcontainer in unserer Überbauung hat mit den ganz großen Lebensthemen zu tun. Jedes Mal, wenn ich dahin gehe und sehe, wie viel Plastik, Alu und sonstigen Müll die Leute da in diese Tonne werfen, dann nervt mich das. Kein Wunder, dass es mit dem Umweltschutz in der Welt nicht funktioniert, wenn man schon an der richtigen Benutzung von einem Grüngutcontainer scheitert. Das kann gar nicht klappen mit dem Umweltschutz. Tja, und dann merke ich eben beim Spaziergang durchs Dorf, dass unbewusst immer wieder diese Frage auftaucht, die auch heute noch so aktuell ist wie in diesem Werbeclip. Der war aus dem Jahr 1995, hat man an den Jacketts gesehen. Und doch die Fragestellung heute noch so aktuell wie damals. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Klar, über Geld oder Reichtum würden wir nie so reden und schon gar nicht so offensiv wie im Clip damit angeben. Machen wir nicht. Und doch behaupte ich, dieser vergleichende Blick, der steckt in uns allen irgendwo drin. Dieser Wunsch nach mehr, nach schöner, nach größer, nach besser. Das fängt schon im Sandkasten an und es wird mit zunehmendem Alter nicht besser, so meine Behauptung. Und auch wenn es jetzt richtig ist und wichtig ist, sich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen und auch persönliche Antworten zu finden, behaupte ich, gibt es eine einzige Frage, die noch wichtiger ist als all die anderen praktischen Lebensthemen zusammen. Und diese eine entscheidende Frage, die hat auch einen jungen Mann umgetrieben und sie hat ihn nicht mehr losgelassen. Und dieser junge Mann ist mit dieser Frage direkt zu Jesus gegangen und hat ihn gefragt: Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Auch so eine Eigenheit von uns Menschen, wir verdrängen den Tod gern. Wir denken da nicht dran und wir schieben es irgendwie von uns weg. Und wie eindrücklich, dass sich dieser junge Mann schon in seinen jungen Jahren mit der Ewigkeit befasst. Und er stellt sich die Frage, ja, was ist denn, wenn ich mal sterbe? Wenn all die irdischen Dinge nicht mehr von Bedeutung sind, wo werde ich dann sein? Werde ich dann das ewige Leben haben? Diese Überlegung, was muss ich tun, die finden wir bei allen Religionen, die es auf der Welt gibt. Da muss man anpacken, da muss man was tun. Und womöglich hat dieser junge Mann so eine Vorstellung von Gott, wie sie uns eigentlich in allen Religionen im Blick auf die jeweiligen Götter begegnen. Das ist immer die gleiche Vorstellung. Und zwar, am Ende meines Lebens steht da jemand und der nimmt alle meine guten und alle meine bösen Taten und legt sie in eine Waagschale. Und der schaut dann, was ist das Resultat? Überwiegen die guten Taten? Ja, dann komme ich ins Paradies. Und wenn die schlechten Taten überwiegen, dann komme ich an einen Ort, an dem ich lieber nicht sein will. Und das Problem, das jetzt die Menschen aller Religionen haben und das auch unseren jungen Mann so zur Verzweiflung bringt, ist das, dass niemand weiß, wie das Resultat am Ende aussehen wird. Diese Frage, wird es reichen? Muss ich noch mehr tun? Ja, kann ich überhaupt irgendwas tun, damit ich sicher weiß, dass es am Ende reichen wird? Geht das überhaupt? Unser junger Mann, der hat vermutlich schon viel von Jesus gehört. Er begegnet ihm mit Hochachtung, mit Respekt und er hofft sich von Jesus eine Antwort auf seine quälenden Fragen. Und Jesus, der geht auf sein Anliegen ein und er holt ihn zunächst ganz bei seinen Überlegungen ab. Und er sagt ihm, wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Wir Menschen, wir haben alle so unsere Vorstellungen, was gut und was böse ist, was gerade noch so drin liegt und was nicht. Und diese Vorstellungen, die können auch recht unterschiedlich sein. Nicht nur im Blick auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Straßenverkehr. Deswegen verweist Jesus ihn auch direkt auf Gott. Er als der Gute in Person, der ist der Maßstab. Und die Antwort ist logischerweise die, du willst dir das ewige Leben verdienen. Okay, dann befolg Gottes Gebote. So einfach. Welche denn? Fragt der Mann. Klingt auf den ersten Blick nach einer recht doofen Frage. Ist sie aber nicht. Denn wer von euch hat eine Ahnung, wie viele Gebote es im Alten Testament gibt? Grobe Schätzungen, hat jemand eine Idee? Wie viele Gebote gibt es im Alten Testament?
10.
Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 600. 240. 516. Ja, gut, gut. 600 war schon recht nah dran. Ich habe es persönlich nie nachgezählt, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber wenn man so liest, sagen die Leute, es gibt 613 Gebote im Alten Testament. Jemand, der nochmal genauer nachgezählt hat, hat gesagt, es sind 365 Verbote, 248 Gebote. Spielt im Moment aber keine Rolle. Also 613. Und von daher ist die Frage ja legitim von dem jungen Mann. Okay, so viele, ja, welches sind denn die wichtigsten? Worauf soll ich den Fokus legen? Wofür gibt es die meisten Pluspunkte? Das ist doch eine gute Frage. Und Jesus gibt ihm eine Antwort. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Klingelt es bei irgendjemandem von euch? Was sind das für Gebote, die Jesus hier aufzählt? Wo stehen die? Hat jemand eine Idee? Ja, ganz genau, das sind 5 von den 10 Geboten, die Jesus hier aufzählt. Und dazu noch das zusammenfassende Gebot der Nächstenliebe. Jesus zitiert also von der Kurzzusammenfassung von diesen 613 Geboten, von aus den 10 Geboten, bringt 5 und das Gebot der Nächstenliebe. Und was der junge Mann jetzt antwortet, kommt doch ein wenig überraschend. Er sagt nämlich, an all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir noch? Ich muss zugeben, ich habe mich erst, als ich das gelesen habe, wirklich über diese arrogante Antwort geärgert. Aber ich habe dann schnell festgestellt, dass meine Antwort womöglich noch ganz ähnlich aussehen würde. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, und wie geht's dir so mit den 10 Geboten? Was würde ich dann sagen? Ich würde vielleicht sagen, ich habe noch nie einen Menschen umgebracht. Ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Ich habe keine Bank überfallen, auch wenn das ein paar Leute in Dottikon bei uns gemacht haben diese Woche. Ich nicht. Ich habe auch noch keine absichtlichen Gerüchte über meine Mitmenschen verbreitet, die falsch waren. Ich respektiere meine Eltern und ich bin wirklich bemüht, meine Mitmenschen zu lieben, auch wenn das immer nicht immer ganz einfach ist. Und ich glaube, an diesem Punkt würden sich wahrscheinlich die meisten Leute aus unserer Gesellschaft so auf die Schulter klopfen und denken, also im Vergleich zu dem, was andere anstellen, bin ich der reinste Engel. Da bin ich ein super guter Mensch, wenn man mal schaut, was andere so treiben. Ja, also wenn ich mal sterbe, dann werden sie mir die Himmelstüre weit aufmachen und mich mit Pauken und Trompeten empfangen. Das ist wahrscheinlich das Denken von den meisten Leuten. Unser junger Mann ist nicht so zuversichtlich wie vielleicht die meisten Leute in unserer Gesellschaft. Auch wenn er bisher ein absolut anständiges Leben geführt hat, das ist unbestritten, da lässt ihm sein Gewissen keine Ruhe. Er weiß, das kann noch nicht alles sein. Irgendwas fehlt noch. Und jetzt steht er so dicht vor der entscheidenden Erkenntnis und Jesus verhilft ihm dazu. Und er sagt ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als Jesus vorhin einige von diesen 10 Geboten aufgezählt hat, da waren das alles Gebote, die so vor allem die Beziehungen zu den Mitmenschen betreffen. Jetzt kommt Jesus indirekt auf das erste und auf das wichtigste Gebot zu sprechen. Wer weiß, wie das erste Gebot heißt bei den 10 Geboten? Ja, das ist schon mal gar nicht schlecht. Es geht in diese Richtung. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ganz genau. Und ich bin der Herr, dein Gott. Keine anderen Götter neben mir. Und Jesus, der kennt unsere Herzen. Ganz genau. Und auch das Herz von dem jungen Mann. Und deswegen macht er diesem Mann auch deutlich, Gott ist in deinem Leben wichtig, der hat absolut einen hohen Stellenwert in deinem Leben. Aber dein Haus, dein Auto und dein Boot ist dir noch wichtiger. Dein Besitz ist dein wahrer Gott. Und deswegen sagt er ihm, lass alles los, was dich noch von Gott trennt und mach ganze Sache mit Gott. Du willst das ewige Leben? Dann komm und folg mir nach. In der Beziehung zu mir wirst du es finden, sagt Jesus zu ihm. Und jetzt könnte man doch meinen, ist das nicht eine befreiende Antwort für diesen Mann? Du musst dich nicht mit guten Taten im Leben abstrampeln. Gott will nicht einen ganzen Sack voll guter Werke von dir. Nein, was will er? Er will eine echte Beziehung zu dir. Tja, nein, die Antwort, die war nicht befreiend für den jungen Mann. Denn als er diese Worte von Jesus gehört hat, da ist er traurig weggegangen Und wir lesen auch in der Bibel den Grund dafür, warum er traurig weggegangen ist. Es heißt dort, denn er war sehr reich. So wie dieser junge Mann wegtrottet, dreht sich Jesus um zu seinen Jüngern und die haben ja das ganze Gespräch mitverfolgt. Und er sagt ihnen, ich versichere euch, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Jesus benutzt jetzt ein Sprichwort, um die ganze Tragik von dieser Begegnung deutlich zu machen. Und es ist so, für die Sprichwörter sind so eine Sache für sich. Also für die Leute damals hat es Sinn gemacht, die kannten dieses Sprichwort. Für uns heute macht das Sprichwort weniger Sinn. Und von dem her dachte ich, lassen wir das Sprichwort mal beiseite und ich versuche mal heute Morgen, dieses Problem, was Jesus hier aufzeigen will, anhand von einer Pappschachtel zu veranschaulichen. Eine Pappschachtel. Ich habe von einer Methode gelesen, die ziemlich gut funktionieren soll, wenn man Affen fangen will. Und zwar braucht man ein Gefäß, so wie diese Schachtel. Man schneidet da eine Öffnung rein, dort oben. Und diese Öffnung, die darf genauso groß sein, dass der Affe mit seiner Hand reinkommt. Dann kommt Schritt 2, wenn man diese Schachtel hat. Jetzt braucht man noch was, was man da reinlegen muss. Irgendwas, was der Affe gern hat. Nehmen wir mal eine Banane. Also legt man diese Banane in diese Schachtel rein. Und jetzt, so die Theorie, kommt der Affe und er möchte diese Banane haben. Was wird er tun? Er nimmt seine Hand, steckt die da rein, greift die Banane. Und jetzt hat der Affe aber ein Problem. Wenn er nichts in der Hand hat, kann er die Hand rein und rausstecken. Aber wenn er jetzt diese Banane ergreift, dann kommt er mit der Hand nicht mehr aus der Schachtel raus. Und genau das ist die Herausforderung von unserem jungen Mann. Seine Banane ist sein Reichtum. Reichtum an sich ist nichts Schlechtes, aber die Gefahr ist eben so groß, dass man im Leben alles auf die vermeintlichen Sicherheiten setzt, die einem der Reichtum gibt, anstatt dass man auf Gott vertraut. Oder dass sich halt im Alltag alles nur noch um die Frage rund um mein Haus, mein Auto und mein Boot dreht und alles andere an zweiter Stelle kommt. Dieser Mann, der hat seinen Besitz so fest im Griff gehabt und bevor er nicht bereit war, den loszulassen, diesen Griff zu lockern, konnte er nicht frei werden. Interessant ist, wie die Jünger von Jesus jetzt reagieren. Die waren ja oft nicht die schnellsten und die hellsten, muss man ehrlicherweise sagen, wenn Jesus ihnen was erzählt hat. Aber dieses Mal haben sie ganz genau verstanden, was Jesus ihnen da deutlich machen wollte. Und die waren entsetzt, die Jünger. Und sie haben gefragt, ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Die Botschaft von Jesus ist angekommen. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Es geht jetzt nicht drum, dass du nach dem Gottesdienst nach Haus gehen und alles verkaufen sollst, wenn es dir mit dem Glauben an Jesus ernst ist. Das wäre jetzt nicht die Zielaussage, auch nicht die von Jesus zu seinen Jüngern. Was Jesus aus seinen Jüngern deutlich macht, das ist die Frage, was ist in der Schachtel in deinem Leben? Was ist in der Schachtel deines Lebens drin? Was drängt sich am häufigsten zwischen dich und Gott? Was hat so einen hohen Stellenwert, dass du es auf keinen Fall loslassen möchtest? Ist es das Geld, wie beim jungen Mann? Oder ist es das Streben nach Macht, nach Anerkennung? Ist es die Arbeit, sind es Beziehungen, Sex, Egoismus, Sport, Hobbys, Ernährung. Es können so viele Themen sein, die in dieser Box drin stecken. Gibt es Verhaltensweisen, Lieblingssünden, von denen ich weiß, dass sie falsch sind, aber ich halte trotzdem dran fest? Oder sind in dieser Box vielleicht Enttäuschungen, Verletzungen, Groll und Bitterkeit? Den Jüngern ist schlagartig klar gewesen, dass es in unser aller Leben viel zu oft vorkommt, dass Dinge zwischen uns und Gott stehen. Dinge in so einer Schachtel, die uns voll in Beschlag nehmen. Und von daher war den Jüngern vollkommen klar, weil das so ist, hat keiner von uns die Chance, irgendwie in Gottes Reich zu kommen. Und Jesus hat sie angeschaut und gesagt, ja, richtig, ihr habt recht. Für Menschen ist es unmöglich. Du kannst dich noch so abstrampeln, es wird nicht funktionieren. Aber, jetzt kommt das große Aber, für Gott ist alles möglich, sagt Jesus. Und er erinnert sie dran, die Jünger, dass das ewige Leben, das ist ein Geschenk von Gott. Die Rettung, über die sie gerade eben gesprochen haben, die können wir uns nicht verdienen. Die beruht zum Glück auf Gottes gnädiger Initiative und nicht auf unseren menschlichen Werken. Und ist das jetzt nicht eine gute Nachricht? Egal, wie weit jemand von Gott entfernt ist, wie ungern er das aufgibt, was zwischen ihm und Gott steht, Gottes Liebe, die kann immer noch zu uns Menschen durchdringen. Zum Schluss stellt der Petrus, und er ist ja bekannt für seine knackigen Fragen, stellt auch diesmal wieder eine Frage, die schon beinahe frech klingt. Und doch ist es hilfreich, dass er diese Frage ganz offen und direkt gestellt hat und hat Jesus gefragt, ja, wie ist das jetzt mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was werden wir dafür bekommen? Diesen Schritt, die Banane, die ich ja schon in der Hand habe, loszulassen, Jesus ganz zu vertrauen, dieser Schritt, der fällt uns Menschen so unglaublich schwer. Aber es lohnt sich. Und Jesus musste vielleicht in sich reingrinsen und hat gefunden, hey, schaut es mal aus einer anderen Perspektive an. Wir sehen immer nur die Banane, die da drin ist, die ich irgendwie haben will und nicht loslassen will. Und Jesus kommt jetzt her und sagt, Leute, lasst doch die Banane los. Ich habe viel, viel mehr für euch zu bieten als die eine Banane da drin. Und Jesus sagt ihnen, den Jüngern, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wow, welche Bank zahlt so viel Zinsen? Hundertfach! Da wäre ich ja blöd, wenn ich das Angebot nicht annehme. Also wenn ich jetzt einen Franken in den Opferstock werf, finde ich dann nachher, wenn ich nach Hause komme, eine Hunderternote in meinem Briefkasten. Auch wenn ich sowas schon durchaus ganz ähnlich erlebt habe, geht es jetzt Jesus nicht drum, so einen kühl kalkulierten Anreiz zu bieten. Nein, Jesus, der macht vielmehr deutlich, was auch immer du meinst, im Leben nicht loslassen zu können, lass es los. Vertrau ihm dein Leben ganz und gar an. Gib ihm den ersten Platz, nicht nur den zweiten, den ersten. Und dann, und nur dann, dann wirst du wahren Reichtum finden. Was ist wahrer Reichtum? Ich denke, ein Leben in Fülle, wo wir echten Frieden haben dürfen. Sinn, Zufriedenheit, Erfüllung, all das, was ich mir von der Banane da drin vergeblich erhoffe. Jesus schenkt uns das. Schon jetzt, in unserem irdischen Leben und erst recht in der Ewigkeit bei ihm. Und klar, all diese Fragen, die bleiben Teil meines Lebens. Aber wie schön, wenn man dann bei einer Klassenzusammenkunft dann eben da sitzen kann und der andere legt sein Auto und sein Haus und sein Boot und so dahin. Wie schön, wenn man dann sagen kann, hey, schön, was du da hast. Und dann könnte ich meine Karten hinlegen. Ich wohne in einer Mietwohnung in einem Block. Ich fahre einen 12 Jahre alten Seat und ich habe irgendwo im Keller einen großen Schwimmreifen, mit dem man über den See schippern kann. Aber weißt du was? Ich bin glücklich und zufrieden damit, weil es andere Dinge gibt in meinem Leben, die wichtiger sind als das. Ich lade dich heute Morgen ein, was auch immer gerade in deiner Schachtel steckt, lass es los, komm zu Jesus und sei gespannt, was er stattdessen für dich parat hat. Amen.